Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Dazu begrüßt sie Katja Weise. Einmal einen Tag im Schlaraffenland verbringen. Davon haben schon viele geträumt. Als Kind hat man sich dann vorgestellt, dort wüchsen überall Süßigkeiten. Außerdem sollen Milch und Honig fließen. Viele Märchen, Bilder und Geschichten gibt es über dieses sagenhafte Land. Philipp Löhle, Jahrgang 1978 und einer der meistgespielten deutschen Dramatiker seiner Generation, hat darüber außerdem ein Stück geschrieben. Jakob Matschens, Jahrgang 1984 und einer der am meisten beschäftigten Filmschauspieler seiner Generation, spielt darin einen, der plötzlich genug hat vom Schlaraffenland. Beide sind heute zu Gast bei Klassik à la carte. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Hi.
Wahrscheinlich haben Sie sich ja beim Spielen und beim Schreiben sowieso auch schon viele Gedanken gemacht über das Schlaraffenland. Aber jetzt ganz spontan, Philipp Löhle, was dürfte in Ihrem ganz persönlichen auf gar keinen Fall fehlen?
Die vorgegarten Hühnchen, die durch die Luft fliegen. Das hat mich immer am meisten begeistert.
Und bei Ihnen?
Also jetzt zu essen?
Muss nicht Essen sein.
Also dann Musik. Also wenn es das Schlaraffenland, dann gute Musik, ständig und immer.
Und was ist gute Musik?
Otto, da bin ich nicht festgelegt. Zum Beispiel Chili Gonzales.
Den werden wir im Laufe der Sendung auch noch hören. Glauben Sie denn, Sie könnten das wirklich permanent dann da auch aushalten, wenn Ihnen ständig die gebratenen Hühnchen in den Mund fliegen würden? Und mit der Musik ist es wahrscheinlich schon ein bisschen leichter?
Naja, darum geht ja auch das Stück, dass man halt, also ich meine, Glück ist ja immer nur ein Moment. Eigentlich geht es ja um Zufriedenheit, das glaube ich zumindest. Also wenn man permanentes Glück ist, ist es ja dann irgendwann kein Glück, dann ist es ja nur noch fade. Also das, glaube ich, funktioniert nicht. Das ist ja wie Drogen. Irgendwann wirst du daran draufgehen, glaube ich.
Ja, der Überfluss, der macht ja keinen Spaß. Das merkt man ja an allen. Also Lotto spielen macht, glaube ich, Spaß wegen der Hoffnung, aber gewinnen macht keinen Spaß. Und wahrscheinlich ist das Gleiche im Schlaraffenland, dass das irgendwann dann doch langweilig wird, wenn immer die Hühnchen fertig sind. Dann sieht man ja auch nie Federn, weil die ja immer schon gegart sind. Also ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen der Witz an dem ganzen Märchen, dass und der Faulste und der Fetteste ist irgendwie König und so, und dass es so dann doch nicht zufriedenstellt, ja.
Über diesen Zwiespalt werden wir natürlich auch sprechen in Klassik à la carte mit Philipp Löhle und Jakob Matschens. Nach Musik von Mozart. Der dritte Satz aus Mozarts Hornkonzert S-Dur, Köchelverzeichnis 417, mit Timothy Brown und dem Orchestra of the Age of Enlightenment unter Sigiswald Keuken. NDR Kultur, Klassik à la carte mit dem Dramatiker Philipp Löhle und dem Schauspieler Jakob Matschens. Schlaraffenland heißt das Stück, mit dem die beiden demnächst an die Hamburger Kammerspiele kommen. Wir haben gerade schon gesagt, Schlaraffenland, das ist natürlich einerseits ein Land, in das man sich sehnt und in dem man es aber dann natürlich gar nicht aushalten kann. Gab es für Sie einen ganz konkreten Anlass, Philipp Löhle, dieses Stück jetzt zu schreiben? Also eine ganz bestimmte Situation? Also ich schicke vielleicht vorweg, es geht natürlich nicht um ein Schlaraffenland, wo einem jetzt die gebratenen Hühnchen ein bisschen schon, aber es ist ein zeitkritisches Stück, wo es eigentlich eher darum geht, dass es uns allen heute, zumindest hier im Westen, immer noch viel zu gut geht.
Ja, also der konkrete Anlass war, dass mich das Theater Basel gefragt hat, ob ich zum Thema Schlaraffenland ein Stück schreiben will. Und da habe ich sofort angebissen, weil dann dachte ich so, Deutschland und Schlaraffenland passt ja schon sehr gut, weil das ist erste Welt, aber die Schweiz und Schlaraffenland, das ist ja nullte Welt. Da muss man auf jeden Fall was drüber machen und kann halt genau, also was mich halt interessiert hat, ist genau dieser Zwiespalt, dass man beim Märchen Schlaraffenland ja nicht weiß, woher das kommt oder wie das funktioniert, dass sie im Schlaraffenland leben und dass wir aber auch in der Form von Schlaraffenland leben, aber ja auch gleichzeitig dieses gemeine Wissen haben, dass wir wissen, dass das eigentlich auf Kosten von vielen anderen passiert, dass es bei uns so gut läuft. Und das hat mir schon gereicht, um irgendwie mal die Frage zu stellen.
Wir wissen es, aber wir wollen es nicht wissen, oder, Jakob Matschens? Ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, als Sie das Stück zum ersten Mal gelesen haben.
Naja, wir wissen es, wir wollen es nicht wissen, ist, glaube ich, total richtig, weil wir wissen halt, dass wir ein T-Shirt für ein H&M für 3 Euro nicht kaufen können oder können wir kaufen, aber es muss klar sein, dass dann irgendwer in einem Sweatshop, zum Beispiel in Bangladesch, da einfach kein Geld für kriegt, keine Sozialversicherung, die Leute werden halt einfach ausgenutzt. Es ist halt einfach so weit weg und so abstrakt, dass die Leute sagen, ja, aber es ist halt nicht hier und es ist so weit weg. Also ja, ich glaube nicht, dass die Leute sie beschäftigen sich schon damit und aufregen tun sie sich darüber und darüber reden, aber wirklich was ändern tut sich wenig.
Also, und gleichzeitig ist halt die ganze Zeit dabei, man kann es ja abends im Fernsehen gucken. Also es ist ja nicht, das ist auch so irgendwie der Versuch von dem Stück, dass man nicht jemanden hat, der irgendwie sagt, ich verkünde euch die Weisheit und so und es ist irgendwie so, ich habe eine moralische Botschaft, sondern das Tolle oder das mich an dieser Situation interessiert, ist halt dieses Paradox, dass man weiß, dass man was Schlechtes tut und tut es trotzdem und muss das irgendwie mit sich selber ausmachen und ist quasi, ist man ja total gestraft, weil man die ganze Zeit in so einem moralischen Konflikt irgendwie mit sich rumläuft. Und irgendwie die einen hätten dann gerne, dass das jemand anders regelt, also dass man das gar nicht, das soll dann der Staat machen oder was weiß ich wer. Und die anderen, was ich, drücken das so für sich weg, dass sie sagen, ich kann ja auch nichts machen, weil Fairtrade-Klamotten sind mir auch zu teuer oder keine Ahnung.
Ich habe mir gedacht, es ist dann aber auch eigentlich wahnsinnig schwer, darüber zu schreiben, gerade weil es ja eigentlich jeder weiß, oder?
Ja, also ich weiß auch nicht, ob es funktioniert hat, aber ich fand jedenfalls, fand ich es mal wert, diesen Versuch zu wagen. Also das Komische oder das Schwierige fand ich daran, dass man die ganze Zeit eben sowas erzählt, was jeder weiß. Und das ist so ein bisschen seltsam, dass man jetzt eben nicht, man stellt jetzt nicht irgendwie eine Frage, die sich noch niemand gestellt hat, oder man sagt nicht, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen und es müsste nur so und so laufen, sondern man erzählt eigentlich die ganze Zeit, dass man was erzählt, was alle wissen, und kann das gleichzeitig wieder problematisieren und hat da ein wunderschönes Paradox.
Haben Sie sich ertappt gefühlt?
Ja, klar, natürlich. Also das sagt ja auch das Stück, ich fand den Spruch irgendwann mal ganz schön, nicht rette die Welt, sondern rette den Garten. So, also das ist das, was ich daraus mitgenommen habe, das in Kleinigkeiten, also es geht ja um kleine Schritte, weil so kompletten Verzicht irgendwie, dann bist du halt, lebst du allein im Wald und bist dann komplett raus, hast dann kein Smartphone, bist halt so ein Einsiedlerkrebs. Wenn man das kann, kann man das auch machen. Wir leben aber in einer Gesellschaft, wo es halt schwierig ist, sowas zu machen, wenn man sich dafür entscheidet. Klar, ertappt, aber wie gesagt, ich glaube, man kann für sich selber entscheiden, was braucht man nicht. Und die einen sagen, okay, ich verzichte auf Fleisch und ich bin Veganer und so weiter. Und das sind ja alles kleine Schritte, die das irgendwie besser machen. Heißt nicht, dass man das Große und Ganze dadurch verbessert, aber irgendwo muss man ja anfangen.
Das ist genau diese, also so funktioniert ja die Denke, dass man dann sagt, also man findet immer irgendwie wieder einen Ausweg. Und eigentlich ist das falsch, dass man sagt, man ist zu klein dafür.
Meine Frage jetzt, hat sich denn tatsächlich ganz direkt was bewegt? Also dadurch, dass jetzt dieses Stück aufgeführt wurde, also die deutsche Erstaufführung war ja schon, weil es sich um eine Koproduktion mit den Ruhrfestspielen in Recklinghausen handelt. Also hat das tatsächlich schon Konsequenzen gehabt jetzt für Ihren Alltag, Philipp Löhle, oder für Ihren Jakob Matschins, dass Sie gesagt haben an einer ganz konkreten Stelle, ja komm, hier ist jetzt für mich der Punkt, da mache ich dann auch tatsächlich was?
Naja, also tatsächlich ist es, und da glaube ich auch total, dass das, was Philipp sagt, indem man es sein Konsumverhalten verändert und sich darüber bewusst ist. Also wie gesagt, ich hatte das schon vor dem Stück. Ich habe erstens leichte Flugangst. Es ist jetzt nicht so schlimm, dass ich nicht in Flieger steige. Aber wenn ich innerhalb von Deutschland mich bewege, dass ich den, sage ich jetzt mal, längeren Weg nehme und lieber in den Zug steige. Und damit weiß ich einfach schon, also wenn ich einmal von Berlin nach München fliege, habe ich eine Ökobilanz, dann kann ich mir auch einen Humvee kaufen und kann damit irgendwie ein Jahr lang zwischen Hamburg und München hin und her fahren, und zwar Vollgas. So, das ist ungefähr die Ökobilanz, die man da hat. Und das will ich nicht. Also fliegen und dass ich meinen Fleischkonsum so ein bisschen eingeschränkt habe. Ich esse wahnsinnig gerne Fleisch, heißt aber, dass ich nicht mehr täglich Fleisch esse zum Beispiel.
Ich kaufe tatsächlich keine Klamotten mehr, wenn die nicht fair sind. Und das ist total anstrengend, weil es die Läden nicht gibt und weil man irgendwie im Internet suchen muss und es ist total teuer und so. Und ich dachte mal irgendwann, ich kaufe mir, weiß nicht, einmal im Jahr eine Hose und habe die 10 Jahre lang an, dann ist eigentlich egal, wenn die teuer ist. Und das versuche ich.
Sie haben uns Musik mitgebracht oder besser gesagt sich einen Musiktitel gewünscht in Cold Blood. Mögen Sie dazu noch was sagen, bevor wir ihn hören?
Ja, das ist ganz toll.
In Cold Blood von der Band Old Jay, ein Wunsch von Philipp Löhle, der heute zu Gast ist bei Classic à la carte, zusammen mit dem Schauspieler Jakob Matschins. Die beiden kommen mit Schlaraffenland an die Hamburger Kammerspiele. Wir haben gerade schon gehört, worum es geht. In dem Stück ist es dann nachher so, dass der Sohn, gespielt von Ihnen, Jakob Matschins, beschließt, also ich steige jetzt aus, ich mache das jetzt alles anders und er ist sehr radikal und sagt dann nachher auch, dass die einzige Art und Weise, wie Botschaften in unserer, zitiere, wohlstandsverwöhnten Gesellschaft überhaupt noch rüberkommen könnten, eben ja laut und brutal sei. Ist das etwas, was Sie so teilen auch?
Ja, Ja, glaube ich schon, weil wir leben, also zumindest hier leben wir in einer relativ, also es gibt eigentlich kaum noch Tabubrüche. Es gibt wenige Tabubrüche. Man kann eigentlich, solange man nicht jemand anderem körperlich oder psychisch wehtut, glaube ich, kann man alles machen. Es gibt wenige Sachen, die nicht erlaubt sind. Und deswegen stößt man da auch viel auf Gleichgültigkeit oder so, ja, ist doch okay, ist doch okay, ist ja okay. Es wird alles immer abgenickt. Und das ist eine steile These, die ich nicht komplett so mitgehe, aber ich glaube schon, dass die meisten erst dann anfangen zu denken, wenn sie dann in die Angst getrieben werden oder von was Radikalem angestoßen werden und dann nicht mehr wegschauen können, wenn es dann so knallt, dass sie sich dazu positionieren müssen, weil dazu muss man sich positionieren. Das ist ein Tabubruch, wenn Leute sterben. So.
Ich kann mich erinnern, Philipp Löhle, Sie wissen es wahrscheinlich nicht mehr, wir beide haben uns zum ersten Mal gesehen, ich glaube es war 2008, da waren Sie bei den Autorentheatertagen im Thalia Theater, damals mit Ihrem Stück Lili Link oder Schwere Zeiten für die Rev, nicht ausgeschrieben, Revolution. Und ich habe nochmal nachgeguckt und ich kann mich erinnern, dass Sie damals schon gesagt haben, dass Revolutionen in unserer heutigen Welt unmöglich sind. Das ist ja eigentlich in gewisser Weise dann auch die Aussage, die wir jetzt in diesem Stück wieder treffen.
Dann trifft sie leider immer noch zu. Ja, ich glaube halt, also ich würde mit der These dieser Hauptfigur die Verzweiflung teilen, aber nicht den Inhalt oder so. Also ich finde nicht, dass man nur durch radikale Anschläge irgendwelche Dinge verändern kann. Aber es ist andererseits schon so, dass das das Einzige ist, was tatsächlich noch was in einem auslöst. Und ich finde, das führt dann auch wieder zu Lili Link zurück, dass einfach irgendwie auf eine Demo gehen oder irgendwie Unterschriften sammeln oder einen Park besetzen oder so irgendwas. Das sind lauter so Dinge, da hat man immer das Gefühl, die dies betrifft, die nicken da freundlich und sagen, ja toll, jetzt haben die Kindergartenkinder auch wieder gespielt und irgendwann müssen sie ja wieder nach Hause und dann gehen ja auch alle irgendwann wieder nach Hause und dann suppt das so weg und dann hat sich überhaupt gar nichts verändert.
Auch jetzt vielleicht ein bisschen steile Frage, also Sie sind ja nicht ganz gleich alt, 6 Jahre Unterschied oder so, aber haben Sie denn das Gefühl, Sie gehören so zu einer Generation, der so ein bisschen die Visionen fehlen oder die dafür auch gar nicht mehr so wirklich losgehen mag?
Ach, weiß ich nicht. Das glaube ich auch nicht, dass das, es gibt ja genügend Sachen, für die man kämpfen, für die es sich kämpfen lohnt. So, aber es tun halt sehr wenige. Und die wenigen, die es dann tun, die sind dann halt so radikal in dem, was sie dann machen, indem sie dann halt auf die Straße gehen und Autos anzünden. Dann kann man sagen, okay, was ist jetzt deine politische Message irgendwie dahinter? Also dann verprellst du ja auch das wieder, was du eigentlich sagen willst. Ich hoffe, dass es wirklich Revolutionen in dem Sinne wird es wahrscheinlich so nicht mehr geben. Es sei denn, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Wenn die Leute nichts zu fressen haben, dann gehen sie auch erst wieder auf die Straße. Aber es geht uns einfach zu gut, als dass wir irgendwie den Laden, den wir gerade selber führen, abfackeln. Ich finde es auch immer so ein bisschen blöd, also, weil die Leute sind ja politisch interessiert. So, aber sie sind halt. Und da kann man natürlich die Frage stellen, ist jetzt ein Hashtag genauso viel Protest wie irgendwie sich mit einem Schild auf die Straße zu stellen? Ich glaube, es gibt jetzt einfach andere Wege, mit Protest umzugehen und sich zu positionieren und sich darzustellen und zu sagen, ja, hier, ich habe jederzeit die Möglichkeit, dass meine Message gehört wird. Und so Demonstrationen, ich will nicht sagen, dass es altbacken ist. Ich finde es gut, wenn man auf eine Demo geht. Und es ist auch wichtig, dass man da Gesicht zeigt, gerade Thema Rechtsradikalismus und so weiter, gerade den radikalen Kräften, sich nicht nur digital gegenüberzustellen, sondern auch wirklich auf die Straße zu stellen und sagen, nee, nicht mit mir.
Wie sehen Sie das, Philipp Löhle?
Also ich glaube schon noch, dass es Divisionen gibt, aber ich habe das Gefühl, dass wir auch in einer Zeit uns gerade befinden, wo alle Kanten irgendwie abgeschliffen werden. Und das führt dazu, dass irgendwelche rechten und linken Ränder irgendwie oder radikale Ränder auch viel stärker werden, weil das einfach die einzige Richtung ist, wo noch irgendwas passiert. Und ich glaube, wenn irgendwie im Zentrum oder in der Mitte auch mehr Auseinandersetzung tatsächlich stattfinden würde, dass sich das gar nicht so nach außen verschieben würde.
Wir hören jetzt passende Musik dazu. Revolutionsstück, Etüde von Frédéric Chopin. Peter Schmalfuß mit der Revolutionsetüde von Frédéric Chopin hier bei NDR Kultur Klassik à la carte. Jakob Matschens, Sie kommen jetzt mit Schlaraffenland zurück, muss man sagen, an die Hamburger Kammerspiele. Damals haben Sie, ich muss jetzt gerade überlegen, war es 2013, glaube ich, im Januar, Ihr Theaterdebüt gegeben in Rot an der Seite von Markus Beusen. Damals sind Sie kurzfristig eingesprungen. Und ich glaube, das war ein ziemlicher Ritt über den Bodensee. Jedenfalls bei der Premiere im Anschluss haben Sie so unfassbar glücklich gewirkt, dass es schon Spaß gemacht hat, allein das sich anzuschauen, abgesehen davon, dass es wirklich eine schöne Aufführung war. War das so ein prägendes Erlebnis damals?
Ja, nee, das war ganz schnell rein und hast du nicht Lust und okay. Und ich bin an die Kammerspiele gekommen und dachte, okay, jetzt warten da noch andere Schauspieler, die jetzt zum Casting da vorgeladen werden. Aber das war, die wollten mich dafür haben, damals mit Michael Bogdanov. Das war Theater-Crashkurs, also und mit, ich hätte es mit niemand Besserem machen können als mit Markus Beusen, weil er einfach, das ist ein Theatertier. Also wenn der auftritt, dann hast du nicht mehr viel zu melden. Der kann die Bühne alleine füllen. Ich habe da unheimlich viel gelernt und ja, die Erleichterung war ziemlich authentisch. Ich war einfach nur glücklich, dass ich durch den Text gekommen bin. Weil, wie gesagt, das ist ein Zwei-Mann-Stück mit relativ viel. Da hat Markus wesentlich mehr zu reden als ich. Aber ich, ja, nee, das war ein tolles Erlebnis. Und jetzt hier wieder in den Kammerspielen zu sein, ist natürlich auch toll.
Also war es dann auch schon so, dass Sie gesagt haben, ich will das nochmal?
Ja, also die Anja Del Caro, die Dramaturgin, hatte mich angerufen und da fragte sie mich dann irgendwann, sag mal, Jakob, hast du nicht nochmal Lust irgendwie wieder? Ich so, ja klar, wenn das wieder rot wird, würde ich mich natürlich drüber freuen und so. Naja, wahrscheinlich rot nicht. Und tatsächlich einen Monat später hatte sie mir dann Schlaraffenland geschickt und da war ich sofort angespitzt. Das war genau zu der Zeit auch so ein bisschen mein Thema. Also ich war glücklich und beseelt, dass ich das machen darf.
Wie ist das eigentlich für Sie, Philipp Löhle? Sie sagten ja vorhin schon, Sie haben das Stück geschrieben fürs Theater in Basel. Jetzt als deutsche Erstaufführung, also Koproduktion, Hoffestspiele, Hamburger Kammerspiele. Sie haben ja überhaupt keinen Einfluss darauf, wer das dann letztendlich inszeniert oder spielt. Gibt es da dann auch so Momente, wo Sie dann denken, so, naja, okay, oder finde ich gut?
Ich glaube, bei Uraufführungen hat man so ein bisschen Einfluss, wer inszeniert oder sowas. Aber ich finde, dass das Tolle am Theater, ich stelle mich da total hinten an, weil das ist so irre, dass die in Basel den Text machen und dann machen die den in Hamburg und dann kommen natürlich zwei völlig unterschiedliche Sachen raus. Und ob mir die gefallen, ist irgendwie sekundär, weil erstmal ist es toll, dass man zwei verschiedene Versionen sieht. Und ich finde auch toll, manchmal gibt es so Regisseure, die sagen dann so, ja, also da in dem Teil, ich habe das geknackt, anders kann man das nicht machen und so. Und dann guckt man das gleiche Stück woanders an und da wird es ganz anders gemacht. Und der Regisseur sagt auch, das kann man nur so machen, ich habe es geknackt und so. Und das ist natürlich sehr schön, diese ganzen unterschiedlichen Sachen anzugucken. Und ich finde immer, wenn ich am Schreibtisch fände, es gäbe nur eine Art, wie man dieses Stück machen kann, dann müsste ich das selber inszenieren oder jemanden finden, der genau meine Vision da irgendwie inszeniert. Aber ich verstehe mein Schreiben als, weiß nicht, ich gebe da so eine, es ist irgendwas zwischen Literatur und Material ab und damit kann dann jemand spielen. Aber der Text selber ist noch nichts. Es ist ja noch kein Theater.
Sind Sie denn gerne einbezogen in die Proben oder sagen Sie lieber, nee, ich halte mich da raus, soll der oder die ihr sein Ding machen?
Nein, ich bin gerne dabei. Mit Claudia Bauer habe ich mich getroffen, also die in Basel die Uraufführung inszeniert hat. Und da war ich auch irgendwie in der Endprobenwoche dabei, was ich bei Uraufführungen tatsächlich sehr gerne mache. Und Henning Bock, der jetzt das an den Hamburger Kammerspielen inszeniert hat, wir haben uns auch in Berlin ein paar Mal getroffen und kannten uns schon so wenigstens zweite Hand mäßig. Und ich bin da total gerne dabei. Und ich bin auch gar nicht so ein, ich klebe da nicht irgendwie an jedem Wort und so weiter. Und ich habe auch nicht die Hybris oder wie man das nennen will oder Weitsicht oder sowas, dass ich weiß, dass das, was ich da aufschreibe, dass das genau so, wie es da steht, funktioniert. Also ich gehe immer davon aus, dass sicher nochmal irgendwo gestrichen wird und irgendwas ist wahrscheinlich zu lang und so. Und das meinte ich auch so ein bisschen mit Material. Ich biete da erstmal was an und dann, wenn man das irgendwo rausstreichen muss oder sich rausstellt, das funktioniert ja nicht, das muss man umschreiben und so, dann bin ich da sofort dabei.
Auffällig ist ja, ich kenne jetzt nicht alle Stücke von Ihnen. Wissen Sie überhaupt, wie viele Sie geschrieben haben? Es sind unfassbar viele.
Es sind unfassbar viele. Ich habe ein Köchelverzeichnis. Nee,
Nein, jetzt mal ernsthaft. Wissen Sie, wie viele es sind?
Ich glaube, es sind so um die 20. Aber jetzt habe ich schon wieder welche geschrieben, dann sind es vielleicht über 20.
Und es sind fast immer Komödien oder Farcen eigentlich. Warum?
Weil, wenn ich mich hinsetze, kommt das bei raus. Aber ich glaube, durch intensive Selbstanalyse habe ich herausgefunden, nee, ich glaube, dass das daran liegt, dass mich schon so moralische Themen interessieren. Und wenn man die in eine Komödie verpackt, dann kann ich mich immer mit rein zu den Dummen stellen. Und wenn man das, glaube ich, ernst verpackt oder wenn ich versuchen würde, das ernst zu verpacken, dann hätte ich Angst vor so einem erhobenen Zeigefinger. Also darum geht es mir gar nicht, sondern mir geht es immer um eine Frage und nicht um eine Aussage. Und ich glaube, dass die Komödie und die Überspitzung und Zuspitzung und Überhöhung, die so eine Komödie irgendwie als Form bietet, dass die total mir jedenfalls hilft, solche Themen anzupacken.
Hilft Ihnen das auch beim Spielen?
also ich wollte gerade sagen, das ist ja auch ein Zeichen von Intelligenz, einen guten Witz zu machen oder ein Thema, was eigentlich schwierig ist und so riesenkomplex, was so als großes Wollknäuel daherzumachen, sich da irgendwie den Faden zu nehmen und da ein paar Formulierungen zu machen. Ich glaube, es macht eher eine Tür auf, dass die Leute dann sich erstmal erkennen und dann über sich auch noch lachen können oder über die Absurdität darüber lachen können. Ich glaube, es ist, macht es leichter, irgendwie sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und gerade mit solchen Themen.
Wann beißen Sie überhaupt an, Jakob Matschens? Also ich könnte Ihnen jetzt die Frage stellen, natürlich ein bisschen anders formuliert, die ich gerade Philipp Löhle gestellt habe. Wie viele Stücke haben Sie eigentlich in den letzten Jahren geschrieben? Wie viele Filme haben Sie eigentlich gedreht in den letzten Jahren? Ich glaube, da wird es schon deutlich schwieriger. Also ich habe sie nicht alle durchgezählt. Insofern müssen Sie mal kleinere, mal größere Rollen ja auswählen. Wo sagen Sie dann, hey, ja?
Also das ist wie, naja, mit jedem guten Buch. Also ob ich ein Buch gut finde, also wenn Bilder entstehen. Also wenn ich was lese und du hast ja erstmal nur das Papier und wenn dazu mein Kopffasching angeht und ich mir dazu was vorstellen kann, dann bin ich schon angefixt. Also dann reicht mir das, weil dann ist da viel Platz für Luft und ist ja nur meine Vorstellung. Da kommt ja dann noch der Regisseur und so weiter und so fort. Also sobald Bilder im Kopf angehen, ist es für mich ein gutes Buch. Wenn ich das lese und denke so, das habe ich schon 100 Mal gesehen, das brauche ich mir nicht vorstellen, dann interessiert mich das nicht. Aber das ist auch eine luxuriöse Position.
Das heißt, dann sagen Sie auch schlichtweg ab.
Ja, manchmal sage ich auch ab, aber hin und wieder muss man auch mal Geld verdienen. Das ist ja auch nicht ganz so einfach. Man kann nicht immer alles absagen. Nee, es ist halt eine Mischung halt zwischen Kunst und Kommerz. Was will man, was macht man irgendwie? Dann macht man halt mal was fürs Geld, worauf man vielleicht nicht so unbedingt stolz ist. Aber im Idealfall ist es sogar beides. Und ich habe da relativ viel Glück gehabt über die Jahre, muss ich sagen.
Ja, ich glaube, Sie können sich nicht beklagen. Nein. Also im Moment war gerade mein Blind Date mit dem Leben zu sehen im Kino. An der Seite von Kostja Ullmann haben Sie da gespielt. Jetzt läuft Magical Mystery Tour, da sind Sie auch dabei. Ganz großer klein. Spaß, glaube ich. Und nochmal zu Ihnen, Philipp Löhle, da bin ich gerade so ein bisschen hellhörig geworden. Sie haben gesagt, im Zusammenhang mit dem Schlaraffenland-Komplex, also Sie hätten ja gar nicht so viel Geld zum Ausgeben, aber auf der anderen Seite werden Ihre Stücke doch im Gegensatz zu denen vieler anderer junger Dramatiker an vielen Bühnen gespielt. Ist es trotzdem so schwierig?
Nee, ich kann mich auch nicht beklagen. Ich komme schon über die Runden. Aber ich glaube, ich wollte damit auch nur sagen, dass man dieses Argument vorschiebt, wenn ich dann mal Geld habe und so weiter. Aber wo fängt denn an, wenn ich mal Geld habe? Also man kann immer sagen, eigentlich habe ich jetzt noch nicht genug Geld, um mir ein paar Socken für 7 Euro zu kaufen oder so. Und das ist Quatsch.
Musik von Chili González. Warum?
Jakob Warum? Martin. Ich habe es damals gehört bei dem Kollegen Max Riemelt im Auto und da kannte ich den noch nicht und bin dann Jahre später durch Zufall auf den gestoßen und finde den einfach schön. Da schließe ich mich Philipp an, es ist einfach schön. Schöne Musik.
Philipp Löhle und Jakob Matschens hier im Klassik à la carte Studio. Ich würde gerne noch mal ein bisschen auf die Biografie schauen, weil man, glaube ich, schon sagen kann, dass sie beide, klar, Schauspieler und Dramatiker sind jetzt auch zwei sehr unterschiedliche Berufe, aber auch zwei sehr unterschiedliche Wege gegangen sind. Sie, Jakob Matschens, sind eigentlich Autodidakt. Sie, Philipp Löhle, haben studiert, dann viele Praktika gemacht und dann so ganz allmählich zum Theaterautor geworden.
Ich habe auch viele Praktika gemacht.
Wie hat es angefangen? Es war ein großartiger Zufall, oder, Jakob Matschens?
Nee, also es ist wirklich tatsächlich ein Kindheitstraum. Also Zufall, ja klar, ein bisschen Zufall. Ich wollte das schon immer, war so Klassenclown. Konnte früher die ganzen Otto-Walkes-Sketche konnte ich auswendig. War dann auch mal Klassensprecher. Also ich war immer der Typ mit der großen Fresse.
In Ost-Berlin?
Ost-Berlin. Also bin ja Wendekind, bin genau zur Wende eingeschult worden. Also hieß es zwar Ost-Berlin, aber ich war jetzt kein Jungpionier. Meine Schwester war das noch. Und dann war ich so ein kleines Querulanten-Arschloch, was meinen Eltern nicht leicht gemacht hat. Und die waren einfach froh. Die wussten, dass ich das als Traum habe. Und meine Mutter ist damals mit einer Annonce zu mir gekommen und hat gesagt, hier, Schauspiel DFFB für die Filmhochschule in Berlin, war ein Casting ausgerufen. Da bin ich hingegangen. Das war ein schreckliches Casting. Wurde ich nicht genommen, aber das Material hat damals die Jugendagentur, Jacqueline Rietz, hat es aufgenommen und hat mich dann so aufgenommen. Und dann durfte ich halt so ein anderen DFFB-Film in so einer Coming-of-Age-Geschichte von Jakob Hilbert, Kleine Kreise, das erste Mal spielen und hatte dann Blut geleckt. Und seitdem bin ich noch nicht aufgeflogen, dass ich das eigentlich nicht kann. Und seitdem mache ich das halt.
Sie glauben doch auch nicht wirklich, dass Sie das eigentlich nicht können, oder?
Mm. Philipp. Nee, also, ja, keine Ahnung.
Ich meine, es gab schon verschiedene Preise und doch eigentlich viel Zustimmung
Preise,
von außen.
Das heißt ja immer, Preise sind wie Hämorrhoiden. Irgendwann kriegt sie jeder. Das weiß man halt einfach nicht. Es ist ja, mit jedem Projekt, was man anfängt, hast du auch die Möglichkeit, was Großartiges zu machen, aber auch genauso großartig zu scheitern. Und es ist, jetzt kommt eine Generation von wahnsinnig begabten jungen Kollegen nach und jetzt ist halt der blonde, blauäugige gefragt, was jetzt nur gerade mal mein Typ ist. Aber was weiß ich, was in den nächsten Jahren irgendwie als Typ gefragt ist. Das kann halt relativ schnell vorbei sein und man kann halt einfach auch mal schön daneben liegen, wenn man sich traut, was anderes auszuprobieren und dann die Leute sagen, naja, das ist aber jetzt total Käse, was er da gespielt hat und dann bist du auf einmal Gift. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das ist ja auch das, was mich an dem Beruf reizt, dass man halt einfach auch die Grenzen austestet und auslotet. Aber es gibt halt auch, also es sei denn, man ist irgendwo fest, aber es kann genauso schnell vorbei sein. Du bist halt immer auf dich selber zurückgeworfen. Das ist wahrscheinlich als Autor nicht anders.
Ja, kann ich nur, genau. Kenne ich als Gefühl, aber finde ich auch gar nicht so unangenehm. Also ich dachte dann auch immer, wenn es mal nicht mehr läuft, vielleicht ist es dann auch ganz cool, weil man dann wieder was anderes macht oder so. Kann ja auch.
Wäre dann Plan B, ich werde auch Schauspieler, oder?
Nee, ich konnte auch alle Otto-Witze auswendig. auch die, die ich selber nicht verstanden habe. Aber nee, ich dachte mir immer, sonst werde ich Buchhändler. Aber ich habe, glaube ich, so eine sehr romantische Vorstellung davon, was ein Buchhändler macht. Ich dachte immer, die lesen halt nur Bücher und dann muss man die noch irgendwie verkaufen, ja.
War denn tatsächlich für Sie das auch so ein Kindheitstraum, wie Jakob Matschens gerade gesagt hat, Schauspieler werden, also Autor werden? Oder?
Nee, also mein Kindheitstraum war immer, ich wollte immer Filme machen und habe dann auch Theater- und Medienwissenschaft studiert und Filmwissenschaft hieß es ja sogar noch. Eigentlich irgendwie mit so einem verschrobenen Ziel, irgendwann mal Filme zu machen und habe da immer Kurzfilme gedreht mit Freunden und selber und alle, die irgendwie da Hand anlegen konnten. Und da gab es auch nie Drehbücher und so, da gab es nur irgendwie eine Idee und die durften auch nie sprechen, weil sonst hat man gehört, dass die alle nicht sprechen können. Und dann habe ich aber irgendwann mal, das kam eigentlich mehr dann über die Germanistik, habe ich mal gedacht, ich möchte auch mal ein Stück schreiben, weil ich möchte auch mal so erster Akt und zweiter Akt und so hinschreiben und habe dann da eigentlich am meisten gemerkt, dass mir dieses Dialogeschreiben so total getaugt hat. Also Gedichte.
Aber die könnte man doch für einen Film auch schreiben eigentlich, oder?
Ja, das stimmt, ja.
Und da gibt es ordentlich Bedarf.
Gibt es da auch Dialoge? Ja, aber beim Film darf man wieder nicht. Also Film dauert, ich habe meinen Kurzfilm gedreht, auch mit einem Drehbuch, was ich geschrieben habe. Der 7-minütige Kurzfilm hat irgendwie 5 Jahre gedauert. Und beim Theater ist irgendwie, man ist so wahnsinnig frei, also auch in dieser Form und wie man mit den Formen spielt. Die Hauptfigur muss auch nicht positiv besetzt sein und so. Also habe ich immer so, wären es meine Klischee-Vorbehalte von außen, soweit ich da mal irgendwie was mitbekommen habe, dass das schon so sehr anstrengend ist und beim Theater sehr frei funktioniert. Und ich mag auch total, dass man heute gefragt wird und nächstes Jahr wird es aufgeführt. Also man ist da so irgendwie noch in einer gewissen Weise sogar relativ nah dran an einer Aktualität.
Sind Sie schnell auch beim Schreiben dann?
Ich habe noch nie mit anderen zusammen geschrieben, nee, aber ich glaube, dass ich im Hinschreiben relativ schnell bin. Also was mir nicht schwerfällt, ist das Schreiben selber. So, ich feile jetzt nicht ewig lang da rum, bis es so dasteht, wie es dasteht. Ich feile mehr immer an Form und Struktur und wohin und woher und wer wie und was. Das dauert immer so lang.
Haben Sie sich eigentlich je gefragt, warum das für Sie so gut funktioniert? Weil es gibt ja viele Kollegen, die kaum aufgeführt werden. Es gibt umgekehrt auch tatsächlich viele Theaterintendanten, die immer beklagen, dass es keine zeitgenössischen Stücke gäbe. Und an vielen Bühnen greift man ja zurück auf Romane oder bringt Filmadaptionen raus.
Nee. Wenn ich jetzt... Ich kann nochmal neu ansetzen? Nee. Nee, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass man sich irgendwann, also ich habe das Gefühl, bei denen, die ich kenne, wo das irgendwie einigermaßen funktioniert, dass die so eine gewisse Nische besetzen oder wahrscheinlich könnte man die Nische auch einfach Marke nennen und wahrscheinlich bediene ich irgendwie so eine Marke, obwohl ich selber natürlich bei jedem Stück das Gefühl habe, jetzt habe ich mich total neu erfunden. Dabei komme ich hier ins Radio und höre, dass ich das schon 2008 so hingeschrieben habe und so. Es wird auch stimmen, aber es kommt mir selber ja nicht so vor, sondern ich habe ja, also ich genieße total diesen Luxus, mir Themen rauszusuchen und mich intensiv mit denen zu beschäftigen und die irgendwie in eine Szene zu pressen. So. Und teilweise sind meine Stücke, glaube ich, auch konventionell, weil sie eben über so eine Art Figur und Dialog funktionieren. Vielleicht macht sie das irgendwie massentauglich. Das weiß ich nicht, aber Elfriede Jelinek ist auch massentauglich und macht das alles nicht. Also keine Ahnung.
Immerhin hat sie den Literaturnobelpreis.
Ja, eben. Den habe ich ja nicht.
Kann noch kommen.
Kann noch kommen. Moment, mein Telefon klingt.
Das Chamber Orchestra of Europe unter Claudio Abbado mit der Ouvertüre zu Haydns Oper Die Welt auf dem Mond. Jakob Matschens und Philipp Löhle sind noch zu Gast bei NDR Kultur Klassik à la carte. Jakob Matschens, Science Fiction haben Sie, glaube ich, noch nicht gedreht.
Aber nur ein Kurzfilm. Das war für die Kölner Hochschule. Egal, ein Kurzfilm. Ja, habe ich eigentlich schon gemacht.
Sie haben ja viele Jugendliche gespielt, viele Söhne. Ein Sohn sind Sie jetzt auch wieder in der Inszenierung Schlafenland an den Kammerspielen. Gibt es eigentlich sowas wie eine Traumrolle?
Nee, tatsächlich immer nur dann auch, wenn ich das Buch lese. Also ich hatte das mal eine Zeit, ja, man müsste jetzt einen Mörder spielen, man müsste jetzt das und besonders krass und so weiter und so fort. Erst, also ich meine, das ist ja so, gibt es welche besondere Musik, die man ganz besonders gerne hört, da kann man ja auch nicht einen Finger drauf packen irgendwie, was es jetzt nur ist, sondern man, erst wenn man es hört, weiß man, dass man es mag. Und so geht es mir oft mit Büchern. So, dass ich sage, das würde ich jetzt gerne schon spielen. Ich habe das Glück, tatsächlich schon viel gemacht zu haben, dass ich mich da überall ausprobieren und auch mal auf die Fresse packen konnte. Also gibt es nicht, sondern eigentlich immer das, wo jemand sich gut Gedanken drum gemacht hat und was Gutes geschrieben hat. Und dann findet man auch was. Das ist ja dann auch so ein bisschen Aufgabe des Schauspielers, zumindest glaube ich das.
Jetzt im Oktober kommt eine Honecker-Komödie ins Kino.
Die habe ich noch nicht gesehen.
Immer. Sie haben es noch nicht gesehen?
Ich habe es noch nicht gesehen. Nee, ich weiß, dass sie kommt. Ich muss dazu auch noch Interviews geben. Ich habe es noch nicht gesehen. Aber ja, fragen Sie ruhig.
Hat das Drehen Spaß gemacht? Dann kann ich mich darauf dann vielleicht beschränken.
Nee, das Drehen war sehr lustig. Mit der Franziska Mielecki und Josephine Preuß, die die Hauptrolle da spielt. Und Jörg Schütthoff spielt den Honecker.
Es geht um einen Schauspieler, der ein begnadeter Honecker-Imitator ist und tatsächlich dann in diese Rolle schlüpft, um seine Tochter zu schützen, die eben illegal die DDR verlassen möchte. Richtig. So viel vielleicht so ganz grob.
Genau, ja, ja. Nee, also ich habe tatsächlich noch nichts dazu gesehen, bin selber auch noch gespannt. Ich glaube, tatsächlich ist Premiere auch am 3. Oktober oder so, aber da bin ich dann in den Kammerspielen und spiele dort.
Aber macht das denn auch noch mehr mit einem, wenn man weiß, es ist irgendwie so ein Stück ostdeutsche Geschichte oder ist die für Sie einfach viel zu weit weg?
Na, das Lustige ist, dass ich am Set hatten wir so einen großen Umzug mit Montagsdemo und so weiter und wir sind das Volk und wir sind das Volk, als es noch eine andere Bedeutung hatte. Und da kam jemand auf mich zu mit der Kamera und die hatten so, ich weiß nicht woher, und du spielst meinen Charakter. Und ich so, ah ja, ich wusste noch nicht mal, dass es ein Vorbild für meinen Charakter gibt. Ja, und dann wurde mir im Nachhinein erklärt, dass es einen Typen offensichtlich gab, der nach diesem, den ich da gespielt habe. Ich so, na, das hätte ich auch gerne mal vorher gewusst. Also es ist ja eine Komödie und klar kann man sich da große Vorbilder nehmen, aber eigentlich geht es ja da mehr um Timing und dass das in dem Moment stimmt. Und hätte ich gewusst, dass es ein lebendes Vorbild gibt, dann hätte ich mich vielleicht daran orientieren können, wusste ich aber nicht. Von daher muss es ja in dem Moment vor der Kamera funktionieren, genauso wie es in dem Moment auf der Bühne funktionieren soll. Dann funktioniert es als Ganzes.
Sitzen Sie auf jeden Fall dann im Parkett bei der Premiere in Hamburg, Philipp Löhle?
Ich würde sehr gerne im Parkett sitzen, bin aber leider nicht da, weil ich in Ouagadougou in Burkina Faso einen Workshop geben darf.
Ach, was tun Sie da?
Das ist ein Ausbildungs-, wie nennt man das? Ein Studiengang ist es nicht, aber man kann da sich ausbilden lassen zum Autor, Regisseur, Schauspieler, irgendwas. Und das findet in so zweiwöchigen Zyklen statt, ich glaube dreimal übers Jahr verteilt. Und da haben die mich gefragt, ob ich da mitmachen will und jetzt...
Ist das dann das erste Mal, dass Sie dahin reisen?
Ich war letztes Jahr schon mal da, eine Woche bei einem Festival, was dort alle zwei Jahre stattfindet. Recreatral heißt das und konnte mir da ganz viele Sachen angucken, auch aus Burkina Faso und andere westafrikanische Länder, was alles sehr, also es war ziemlich gut. Ich war schon fast erstaunt, wie gut, teilweise besser als in Frankreich. Genau, und jetzt fahre ich das zum zweiten Mal hin. Aber das war doch die Frage, oder? Den Faden verloren.
Nee, das war die Frage. Ich könnte jetzt noch die Frage stellen, die auch sehr beliebt ist. Was sind weitere wichtige Projekte für Sie in den nächsten Monaten? Denn Vorwärts immer ist ja schon abgedreht. Schlaraffenland hatte auch schon Premiere.
Ja, also ich schreibe gerade an einem Stück fürs Schauspielhaus Düsseldorf, was nächsten April dort rauskommen soll.
Und wird es wieder eine Farce sein mit zeitkritischem Bezug?
Ach ja, wahrscheinlich schon.
Was ist Ihr nächster großer Auftritt, abgesehen von der Theaterbühne, Jakob?
Theater, es ist jetzt erstmal Theater, ansonsten Magical Mystery läuft gerade, Vorwärts immer kommt und ansonsten habe ich noch eine kleine, aber feine Rolle bei der Verfilmung von Der nasse Fisch, was jetzt aber Babylon Berlin heißt. Tom Tykwer mit Henk und Achim von Borries und wie sie alle heißen, Regie geführt haben. Das ist eine Serie, die in den 30er Jahren spielt und da habe ich eine kleine Rolle. Kleine, aber feine Rolle. Ansonsten, man kann mich buchen für Geld. Oder auch nicht, wenn es gut ist. Keine Ahnung. Nee, erstmal habe ich eine Menge Freizeit.
Das ist auch mal ganz schön oder macht das eher Angst?
Teils, teils. Nee, ich bin jetzt erstmal ganz froh, dass ich jetzt erstmal hier Theater, ich habe dann auch immer den Kopf so voll, wenn ich dann Sachen neu anfange, dann mache ich gern eins dann und konzentriere mich lieber darauf. Wenn ich dann irgendwie parallel noch irgendwelche anderen Sachen mache, werde ich immer so wuschig. Ich bin eh schon so ein verhuschter Typ und das macht mich dann nur noch weiter wahnsinnig.
Premiere von Schlaraffenland ist auf jeden Fall am 2. Oktober in den Hamburger Kammerspielen. Philipp Löhle, Jakob Matschens. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Danke auch.
Toi, toi, toi. Das war Klassik à la carte. Und vielen Dank auch fürs Zuhören, sagt Katja Weise.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Hören und genießen.